Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir in die Woche startest und heute möchte ich mal mit ein paar Change-Mythen aufräumen. Ich bin immer wieder in vielen, vielen Fachmagazinen oder auf Konferenzen oder auch in Gesprächen verwundert, was für Mythen wirklich als gegeben, wenn man an Veränderungen, an Wandel hier denkt, gelten. Und diese Folge soll dich so ein bisschen inspirieren, mal neu nachzudenken. Stimmt das wirklich? Ist das wirklich so? Steht hinter all diesen Mythen und von dem her, die Top 3 habe ich dir in dieser Folge mitgebracht. Viel Freude! Ja, aktuell ist ja in der Bankenbranche sehr, sehr viel in Bewegung. Viele sprechen von Veränderungen, von Wandel, Kulturwandel, New Work. Es sind ja sehr, sehr viele Themen, die aktuell das Management von Banken beschäftigen und vollkommen zu Recht beschäftigen, weil wir sehen uns einfach aktuell in einer Übergangsphase. Übergang deshalb, weil durch die wunderbaren Zinsergebnisse das letzte Jahr fantastisch gelaufen ist für die meisten Institute. Somit gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch finanzieller Art in die Zukunft zu investieren und gleichzeitig wohl wissen, wenn man die Prognosen anschaut, wenn man die wirtschaftliche Situation anschaut, wenn man die Situation im Arbeitsmarkt anschaut, dann ist es nicht so, dass sich die gesamtkonjunkturelle Situation verbessert hat oder verändert hat, sondern wir befinden uns immer noch, und das wird auch so bleiben, in einer maximal volatilen Welt, wo es jetzt, deswegen meine ich Übergangsphase, darum geht, mit diesem vielen Wind in den Segeln dann zum einen die Segel richtig zu setzen und eben da sich auf in Richtung Zukunft zu machen. Deshalb ist die Beschäftigung damit, zu sagen, wie kann ich eigentlich noch mehr aus meinem Institut, meiner Sparkasse rausholen, der absolut richtige Zeitpunkt. Und solche Zeitpunkte, wo sehr, sehr viel passiert, wo viel Umbau stattfindet, viel Wandel und Change stattfindet, ist natürlich dann auch immer eine Brutstätte für mögliche Mythen rund um Veränderung. Und die Top 3 habe ich dir heute mitgebracht, die mir immer wieder begegnen. Der erste Mythos lautet, wir müssen die Mitarbeiter befähigen. Der zweite Mythos ist der Glaube an Wirkung von Training und Coaching. Und der dritte Mythos ist, dass Veränderung auf jeden Fall immer lange dauert. Fangen wir mit dem ersten Mythos an. In vielen, vielen Fachmagazinen, auf Konferenzen, ich höre es immer wieder, ja, wir müssen unsere Mitarbeiter befähigen hin auf den Weg, auf den wir uns jetzt machen. Ich würde gerne mit dir jetzt hier und heute das Wort befähigen in bestärken ummünzen. Ich glaube, viele dieser sehr, sehr gut gemeinten und auch total fundierten und richtigen Artikel und Beiträge in Konferenzen münden teilweise auf einer Fehlinterpretation der deutschen Sprache von Empowerment. Empowerment ist der englische Begriff, von dem oftmals das Wort befähigen abgeleitet wird. Und es gibt ja in dem Sinne die meiste Forschungsliteratur nur auf Englisch. Und somit stehen wir natürlich immer vor der Herausforderung, die englischen Begriffe zu übersetzen ins Deutsche. Und manchmal gibt es kein so passendes deutsches Wort, was es so richtig ausdrückt. Befähigung und Empowerment ist ein Unterschied. Empowerment ist für mich eher, wenn ich es in den deutschen Wortraum überführe, die Bestärkung. Menschen können das. Menschen sind grundsätzlich fähig, Veränderungen anzugehen. Das heißt, wir müssen sie nicht befähigen in Form von Ausbilden oder Weiterbilden bezogen auf, was brauchen Sie, um weiterzugehen? Natürlich, wenn wir von fachlichen Dimensionen sprechen, dann brauchen wir schon Befähigung. Wenn wir sagen, wir brauchen im Zuge von KI deutlich weniger Menschen im Controlling oder in der Marktfolge. Dafür haben wir einen sehr, sehr hohen Bedarf an Prompt-Engineers, die eben mit KI Hand in Hand arbeiten. Wir brauchen mehr Menschen, die vielleicht an der Kundenschnittstelle nochmal in direkten Interaktion mit Kunden sind. Dann brauche ich natürlich Befähigung, um eben Neues zu lernen, neue Fähigkeiten zu bekommen, um eben beispielsweise im Kundenvertrieb zu arbeiten oder eben solche Prompts zu schreiben, die mir Ergebnisse liefern, wie ich sie brauchen kann und wie ich sie haben möchte. Dann brauche ich natürlich Befähigung. Oder denken wir an die Automobilindustrie, wo man sagt, wir haben zwar viele Ingenieure, die Wissen haben über Motorentechnik, wir brauchen aber jetzt Menschen, die wissen, wie können wir denn leistungsstarke Akkus verbauen und wie können wir Leistungsoptimierung im Fahrzeugsystem machen. Also brauchen wir vielleicht eher Chemiker oder andere Fähigkeiten. Dann gibt es natürlich Notwendigkeit hier, und dafür setze ich mich ja auch unter anderem an der DBU sehr, sehr stark ein, eben durch die fachliche Weiterentwicklung Menschen auf neue Aufgaben vorbereiten. Aber die Veränderungskompetenz als solches ist eher eine Bestärkungskompetenz. Also zu sagen, erinnere dich doch mal, und das ist in Sparkassen immer ein Thema, was ich gerne in meinen Vorträgen thematisiere. Die meisten Sparkassen verfügen über Menschen, die seit langen Jahren, langen Jahrzehntelang teilweise Teil der Sparkasse sind. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass wir ein Stück weit vergessen haben, diese Menschen daran zu erinnern, ja, wie viel Veränderungen haben die denn schon erlebt in ihrer Laufzeit der letzten 20 Jahre, 25, 30 Jahre? Da ist ja nicht alles gleich geblieben. Wenn ich selber sehe, ich habe 97 meine Ausbildung begonnen und das Erste, was ich gelernt habe, war Schreibmaschine lernen. Jetzt war die Bayerische Vereinsbank damals auch schon berüchtigt, hätte ich fast gesagt, dafür, dass sie nicht so am Zahn der Zeit unterwegs ist, sondern eher so ein Stück weit dahinter. Und es war in der Tat so, dass es vieles gab, es war ein Bluescreen, es gab keine grafische Oberfläche, sondern es war einfach ein Bluescreen, wo man irgendwelche Codes wissen musste, was muss ich jetzt irgendwie erfassen für eine Auszahlung, eine Einzahlung, für, keine Ahnung, ein Sparbuch nachtragen, man hat einfach nur irgendwelche komischen Codes mit Rautenzeichen und Sternchenzeichen irgendwie in diesen blauen Bildschirm gehackt und dann ist irgendwas passiert. Also es gab keine grafische Oberfläche und 80% der Aufträge hat man einfach mit Schreibmaschine gelöst, indem man einfach irgendwie einen Zettel geschrieben hat, hiermit möchte ich meinen Dauerauftrag von 500 Mark auf 800 Mark verändern. Dann hat der Kunde unterschrieben, dann hat man es irgendwo hingeschickt und irgendjemand hat sich darum gekümmert. Heute unvorstellbar, zum Glück. Aber gar nicht so lange her. Das sind nur, in Anführungszeichen, 27 Jahre, wo es so war. Und wenn man so zurückblickt, dann haben wir ja Menschen an Bord, die teilweise noch wissen, wie es irgendwie war, ohne Computer zu arbeiten. Etwas, was für mich unvorstellbar ist, so eine Zeit. Aber wenn wir nur daran denken, welche Veränderungen haben diese Menschen alle schon persönlich hinbekommen, dann haben wir ja Menschen vor uns, die meistens zumindest ein Smartphone haben, die auch dort gelernt haben, wie funktioniert WhatsApp, wie funktioniert eigentlich das Internet. Wir kommen ja auch aus einer Zeit, wo es irgendwie BTX gab, wo man dann irgendwie über Modems sich irgendwelche Mailboxen eingeloggt hat oder eben in BTX dann Online-Banking gemacht hat. Wir können alle das Internet bedienen. Also es ist ja nicht so, dass Menschen nie Veränderungen in ihrem Leben sich gestellt haben. Denken wir auch nur an private Veränderungen. Menschen wechseln Partner, wechseln Wohnorte. Also Veränderungen als solches haben Menschen alle erlebt. Und an diese Zeiten, wo große Veränderungen angestanden sind, und denkt nur mal an die Euro-Umstellung beispielsweise im Finanzwesen oder jetzt für viele, die noch nicht so lange dabei sind, die Veränderung der Zinssituation, wo auf einmal Menschen, die noch nie was eigentlich gehört haben von Zinsen und immer nur gewohnt waren, dass man irgendwie Geld in Form von Negativzinsen bezahlen muss, wenn man Geld zu den Instituten bringt und eigentlich Geld zu den Instituten bringen gar nicht mehr so en vogue ist, weil letzten Endes mit dem verwahrten Geld das gar nicht mehr so attraktiv war. Und jetzt leben wir wieder in ganz anderen Zeiten. Und auch das haben Leute hinbekommen in der Beratung, jetzt eben wieder stark dafür zu werben, zu sagen, ja, du hast noch 100.000 Euro bei der anderen Bank, bring sie doch zu uns. Und genau an diese Veränderungsschritte der Vergangenheit muss man Menschen wieder erinnern. Zu sagen, denk doch mal nach, du hast 25 Jahre im Unternehmen bei uns verbracht. Was waren denn Veränderungen, die dich am meisten geprägt haben? Wo du vielleicht am Anfang gedacht hast, wie soll ich das hinbekommen? Wie soll das werden? Und ein paar Monate später lief's. Oder auch IT-Umstellung. Also auch das ist ja etwas, und das wird im Zuge von KI noch viel, viel mehr Herausforderungen bringen, dass ja Berufserfahrung, so wie man es früher immer gesagt hat, ja, ich habe so und so lange Berufserfahrung, fast nichts mehr zählt. Sie zählt nur noch kontextual, indem wir eben eine Veränderungskompetenz aufgebaut haben, indem wir viel erlebt haben, indem wir verschiedene Dinge besser vernetzen können. Aber die Erfahrung als solches, dass ich eben noch weiß, wie eine Indosamentenkette funktioniert, was der Unterschied zwischen einem Ordercheck und einem Verrechnungscheck ist, wie ein Wechsel eigentlich mal aufgebaut war, welche gesetzlichen Bestandteile der haben muss. Das ist zwar schön, dass ich das mal gelernt habe, aber einen wirklichen Wert stellt es jetzt hier und heute nicht mehr dar. Weil, wenn wir auch da an den Kontext von KI denken, ich brauche einen Prompt und dann weiß ich das alles. Das heißt, es ist viel, viel wichtiger, diese Kompetenz bezogen auf Veränderung wieder wach zu rütteln. Und deshalb spreche ich viel, viel lieber von Bestärkung, den Menschen zurück zu verdrahten in die Zeiten, wo sie viele Veränderungen auch persönlich erlebt haben, die sie geprägt haben, und an diese Stärke und auch an diese Kompetenz sozusagen zu erinnern. Und das meine ich mit Bestärkung, um dann dem jetzt, hier und heute, wenn ich eben jetzt vor der Herausforderung stehe, Prompten zu lernen oder OS plus Neo zu lernen, dann auch wirklich mich hin aufzumachen. Das heißt, die Bewegung in einer Veränderung, im Wandel, ist immer aus zwei Richtungen. Führungskräfte, Vorstände haben den Auftrag, Menschen zu bestärken. Du wirst das schaffen. Du kannst das. Erinnere dich an die Veränderungen, die du privater, beruflicher Natur bereits gemeistert hast. Dann wirst du diese Veränderung ebenso auch meistern. Und die Menschen, die Mitarbeitenden, haben die Herausforderung und die Verantwortung, sich selbst auch wirklich aus dem, ich nenne das immer gerne Kinosessel, zu erheben und loszugehen, auszuprobieren, Dinge zu tun. Und es ist eben nicht so, was auch oftmals bei diesen Change-Münden immer so ist, sagen, ja, die Führungskräfte müssen das und das tun. Ja, das stimmt. Die Führungskräfte haben eine ganz, ganz große Rolle bei Veränderungen und die dürfen bestärken und die dürfen eben unterstützen. Aber gleichzeitig ist es eben auch der innere Antrieb der Menschen, der notwendig ist, um loszulaufen. Ich vergleiche das gerne mit dem anderen Beispiel, nämlich mit dem Laufen lernen. Wenn wir nicht in uns von der Natur angelegt den ganz natürlichen Drang gehabt hätten, immer wieder zu probieren, wie funktioniert das Laufen? Und trotzdem, dass wir hunderte Male, manchmal weniger schwer, teilweise aber auch schwer, weil wir gegen den Schrank geknallt sind, hingefallen sind und dennoch dieser Drang und dieser Trieb immer da war, zu sagen, okay, dann probiere ich es wieder, probiere ich es nochmal, halte mich vielleicht ein bisschen anders fest. Aber dieser natürliche Drang war in uns allen. Und gleichzeitig sind wir auf ein Umfeld getroffen, die uns bestärkt haben, die eben, auch wenn es immer schon vom Ansatz her schlecht ausgesehen hat, nur Millisekunden gehalten hat, uns bejubelt haben, uns bestärkt haben. Wir sind mit überschüttet worden mit Freude, sonst könnten wir heute alle nicht laufen. Und das ist die Kombination, die wir für Lernen brauchen, für die wir Veränderung brauchen. Auf der einen Seite der innere Antrieb, den, und manchmal darf man den so ein Stück weit wach küssen, das ist die Aufgabe der Führungskräfte, aber dann diesen Antrieb auch wirklich zu nutzen, die Menschen bei den Schritten, die sie machen, bestärken und eben mit Freude und Feiern der Teilerfolge überschütten. Und da finde ich, ist das Laufenlernen eine so schöne Metapher, weil genau da das zusammengekommen ist. Also, wir müssen Menschen nicht befähigen für Veränderungen, sondern wir müssen sie bestärken in ihren Weg und an sie, an ihre eigene innere Kraft wieder erinnern. Mythos 1. Mythos 2. Wir müssen unsere Führungskräfte trainieren, wir müssen sie coachen, wir müssen irgendwelche Trainings und Coachings und Ausbildungen machen. Wir machen jetzt alle eine Agile-Ausbildung. Und dann gehen wir auf in die neue Welt. An Ausbildungen und Weiterbildungen, das hatte ich in Mythos 1 schon gesagt, ist nichts verkehrt und ist nichts falsch. Ganz im Gegenteil, es macht total Sinn, wenn ihr Agile Coaches in eurem Institut habt, die euch als Team begleiten können, die eure Projekte neu strukturieren und vor allen Dingen agil durchführen, die mehr eben die Sprintdenke in die Organisation bringen und so weiter. Das macht total Sinn und macht nicht nur total Sinn, sondern ist absolut notwendig. Nur ein Mythos wird daraus, wenn wir glauben, nur das Training oder das Coaching, die Führungskräfteentwicklung, die Agile Coaches werden dazu führen, dass wir ein anderes Institut vorfinden. Ich finde da den schönen Begriff der Cargo-Kulte. Cargo-Kulte sind entstanden in Zeiten des Krieges, wo es vor allen Dingen darum geht, durch symbolische Ersatzhandlungen entsteht Reichtum oder Geschenke. Sie sind entstanden, weil die Urvölker beobachtet haben, es kommen die Amerikaner, die planieren und fällen Bäume, planieren dann eine Bahn und bauen große, hohe Türme, wo sie scheinbar die Götter anbeten. Und nur wenige Tage später, wie von Zauberhand, landen ganz, ganz große Vögel, die die unglaublichsten und schönsten Reichtümer und Waren bringen. Also haben die Einwohner das beobachtet und das gelernt und gesagt, ja, das machen wir auch. Wir bauen jetzt Bahnen, wir fällen Bäume, planieren Bahnen, wir bauen hohe Türme, wir stellen uns auf diese Türme und beten zu den Göttern und dann werden wenige Stunden und Tage später große Vögel auf dieser Bahn landen und uns die Waren schenken, die wir benötigen und die wir uns wünschen. Und die ahnen schon, was damit nicht passiert ist, nämlich genau das, weil letzten Endes es eine symbolische Handlung war, die entstanden ist, aber eben nicht zum Erfolg geführt hat, weil in der Beobachtung verschiedene Verzerrungen mit drin sind, die dort stattgefunden haben. Und ähnlich ist es mit Training und Coaching. Wir können natürlich Agile Coaches ausbilden und wie gesagt, das ist absolut sinnvoll, das zu tun. Nur wenn wir dann die Abläufe, Strukturen und Prozesse so lassen, wie sie heute sind, dann wird sich nichts verändern. Das Einzige, was dann entsteht, ist Frust bei den Agile Coaches oder Frust bei den Menschen, die vielleicht jetzt ein Digi-Lab oder Innovation-Lab aufbauen sollen, weil sie treffen immer auf Abläufe und Prozesse und Strukturen und Kompetenzmodelle, Steuerungsmodelle, die eben nicht darauf ausgelegt sind. Das heißt, Training und Coaching, und das sieht man auch immer wieder bei Vertriebstrainings, da wird so viel Geld einfach unsinnig ausgegeben, weil entweder die Strukturen nicht zu dem passen, was in den Trainings geschult wurde, weil sie gar nicht Verkäuferpersönlichkeiten fördern, oder man dann in den Teamdynamiken nicht ebenso noch weiter unterstützt und auf einmal das Team sozusagen den Menschen, der vielleicht hochmotiviert aus einem grandiosen Vertriebstraining wieder zurückkommt, dann eher ausbremst und sagt, Moment mal, jetzt sind wir hier ein bisschen ruhiger, so wird es hier bei uns nicht gemacht, jetzt komm mal wieder runter, schön, dass du jetzt ein tolles Seminar hattest, aber jetzt sorg mal nicht für so viel Aufregung hier innerhalb unseres Teams. Und deshalb braucht es immer beides. Wir brauchen, wenn wir Veränderungen haben wollen, nicht nur Training und Coaching. Und wie gesagt, das ist total sinnvoll, das zu tun, aber eben nicht nur zu tun, weil die Organisation, Abläufe, Strukturen und Prozesse sind immer stärker als das, was wir mit Training und Coaching erreichen können. Und wenn die Strukturen und Abläufe, Prozesse, Kompetenzmodelle, Steuerungsmodelle nicht zu dem passen, was ihr im Training und Coaching lehrt und was ihr haben wollt von euren Führungskräften, von letzten Endes den Mitarbeiterinnen, dann wird es einfach nichts bringen. Dann kann man sich das Geld schlichtweg sparen, weil der Effekt ist sogar noch negativer. Es führt zu Frust und dann dazu, dass wir super ausgebildete Agile Coaches haben, die aber nichts bringen für die Organisation, weil sie immer wieder an die starren Grenzen des linearen Projektmanagements stoßen und sich da die Zähne ausbeißen und dann irgendwann mal sagen, na gut, jetzt habe ich eine tolle Ausbildung, hier scheint sie doch nicht gewünscht zu sein, ja, dann gehe ich einfach woanders hin. Und das ist etwas, das wollt ihr ja auf gar keinen Fall, dass dann der negative Effekt entsteht. Ihr erzeugt Frustration bei den Menschen und im Zweifelsfall noch eine höhere Fluktuation, weil die Leute sich dann einfach ein anderes Spielfeld suchen. Deshalb Training, Coaching, ja, aber bitte nicht ausschließlich. Das ist Mythos Nummer 2. Der Glaube, dass Training und Coaching irgendetwas bewegt. Die Magie liegt in Training und Coaching plus, und das ist der erste Schritt, Veränderungen in Strukturen, Abläufen und Prozessen, Steuerungssystemen und Kompetenzmodellen. Sonst ist jegliches Training und Coaching einfach nur rausgeschmissenes Geld. Der dritte Mythos, den ich auch immer wieder höre, ja, Veränderung und Change, das dauert einfach lang. Wir müssen uns da auf einen Weg einstellen von 3 bis 5 Jahren, bis wir dann irgendwie merken, dass diese Veränderungen angekommen sind. Und ja, Veränderungen als solches fallen uns Menschen erstmal schwer. Niemand hat Lust, Veränderungen zu erleben. Ich habe das erst wieder vor 4 Wochen im eigenen Leib erlebt. Ein Update von Microsoft Teams, kam immer ein Pop-up des Morgens, wollen sie auf die neue Version MS Teams wechseln? Und ich habe immer auf Nein geklickt, weil ich mir dachte, ich habe so viele Termine heute, ich kann es mir nicht leisten, dass irgendwie Teams ausfällt, irgendwie andere Berechtigungen in meinem System braucht, ich dann irgendwie meinen Bildschirm nicht mehr teilen kann in dem Meeting, nochmal meinen PC neu starten muss, um irgendwie diese Berechtigung zu vergeben oder gar so eine neue Designoberfläche hat, dass ich den Knopf gar nicht mehr finde, wo ich meinen Bildschirm teilen kann, wo ich mein Mikro stumm schalten kann etc. Das möchte ich mir erstmal in Ruhe angucken, um dann bereit zu sein für einen Tag, wo ich irgendwie 6, 7, 8 Meetings habe hintereinander, dass ich dann eben auch fit bin in der Bedienung. Und es kam eines Tages der Tag, wo es hieß, hier ist die neue Teams-Überfläche, also die Zwangsmigration zum Neuen. Und schwupp, da war sie und dann durfte ich mich damit auseinandersetzen, wie das neue Teams funktioniert und wo ich die Funktionen, die ich brauche, auch finde. Was glaubt ihr, wie lange hat es gedauert, dass ich das neue Teams genutzt habe? Keine Sekunde, weil das alte gab es ja nicht mehr. Und in diesem Bild bleibend ist ja immer die Frage, Change und Veränderung dauert dann lange, wenn wir Parallelwelten haben. Mach ein Beispiel aus der Sparkassenwelt, was aktuell da sehr, sehr präsent ist. Die Veränderung von OS Plus Portalprozessen auf OS Plus Neo. Solange ich beide Welten parallel habe, dann ist total nachvollziehbar und einfach nur menschlich, dass ich mich einfach weiterhin im Portal bewege. Weil das mache ich seit Jahren, da kenne ich mich aus, da weiß ich genau, wo ich hinklicken muss, welche Kundeninformationen ich wie brauche, um das zu bekommen, was ich haben möchte. Natürlich beschäftige ich mich dann nicht mit Neo. Und egal, wie viele Appelle dann irgendwie kommen, dass Neo wichtig ist, das wird die Zukunft sein und so weiter, das ist nichts mehr wie der Hinweis auf der Zigarettenschachtel, dass Rauchen die Gesundheit gefährdet. Irgendwie, wenn man so ansieht, wie viele Menschen immer noch rauchen, merkt man, eine Appellebene bringt irgendwie gar nichts. Sondern wir müssen die Portalwelt abschalten. Wenn ich eben nur noch OS Plus Neo Prozesse zur Verfügung habe, dann werde ich mich vielleicht im ersten Moment erstmal kurz trauern und sagen, ach Mist, jetzt muss ich hier diesen Kundenfall in Neo machen. Aber das führt dazu, dass ich es lernen werde und dass ich es einfach nutze. Und das darf die Denkrichtung von Veränderung sein. Was können wir tun, um eben auch den Leverage hochzuhalten, das Neue, sich aufzumachen ins Neue? Wenn wir eben sagen, wir bleiben mit dem Beispiel von Mythos 2, wir bilden Agile Coaches aus, aber wir lassen unser lineares Projektmanagement weiter so mit überbordender Dokumentation, mit x-tausend Gremien, in die ich dann mit den Projektthemen gehen muss, um das Projekt genehmigt zu bekommen und so weiter und so fort, dann wird eben nichts agil werden. Und da muss ich gerade an ein Gespräch denken mit einem Team, die sagt, Projekte gibt es bei uns nicht. Und dann konnte ich es gar nicht glauben und gesagt, ihr seid die erste Bank, in der ich bin, die keine Projekte macht. Was macht ihr denn dann? Ihr macht wirklich keine Projekte? Nee, weil wissen Sie, Projektmanagement ist bei uns so umfangreich und so umständlich, deshalb vermeiden wir Projekt zu sagen, das heißt bei uns Maßnahmen, weil dann können wir das einfach schlanker machen, dann müssen wir nicht das mit den Werkzeugen des Projektmanagements machen, deswegen gibt es bei uns nur Maßnahmen und keine Projekte. Musste ich sehr schmunzeln, das Team auch. Die Menschen finden dann einen Weg. Aber wenn wir eben davon ausgehen, dass Change lange dauert, dann hat das lange Dauern meistens was damit zu tun, dass wir in unserer Komfortzone bleiben dürfen. Dass man mir sagt, ja, es wäre total schön, wenn du intensivere Mitarbeitergespräche führst mit deinem Team, aber am Ende des Tages interessiert es keinen, ob ich das tue oder nicht tue. Hauptsache ich liefere meine Zielkarte ab und ob ich mit meinen Mitarbeitern wertschätzend umgehe, danach fragt mich nicht mehr meine eigene Führungskraft. Also mache ich es einfach so, wie ich es immer gemacht habe, vielleicht. Mit Zuckerbrot und Peitsche oder was auch immer der Führungsstil dann sein mag. Und dann dauert es natürlich lang, bis wir eine andere Qualität an Führung genießen können. Oder wenn wir eben sagen, OS Plus Nutzungsquoten, oh, die schauen aber schlecht aus. Ja klar schauen die schlecht aus, wenn der alte Portalprozess noch da ist. Weil warum sollte ich mich denn damit beschäftigen? Oder eben, wenn ich mir angucke, wir haben verschiedene Möglichkeiten der Kompetenzen. Ich habe zwar eigentlich die Kompetenz, den Kredit zu genehmigen, aber wenn ich meine Führungskraft frage, dann genehmigt die den trotzdem. Ja, also warum sollte ich denn selber mehr Eigenverantwortung zeigen, weil sie wird mir ja abgenommen. Also von dem her ist immer die Frage, wenn wir Verhalten ändern wollen im Unternehmen, A, orientiert an Mythos 2, dürfen wir immer an beiden Dimensionen arbeiten, an Organisation, Strukturen, Abläufen, Prozessen, Steuerungssysteme und Kompetenzen. Ich kann es gar nicht oft wiederholen. Und auf der anderen Seite natürlich an der Ausbildung, an den Kompetenzen der Menschen. Und wir dürfen sie bestärken, Mythos 1. Aber dann geht es darum zu sagen, die Menschen, die sich vielleicht noch nicht so verhalten, wie wir uns wünschen, dass sie sich verhalten, auf welche Richtlinien und Prinzipien berufen sich die denn? Dass die der Meinung sind, ja, so wie ich mich verhalte in meiner Komfortzone, ist doch absolut richtig. Das gibt doch die Organisation so vor. Also wo ist das Problem? Und diese Richtlinien und Prinzipien, die müssen wir einreißen, die alte Welt abreißen, dann ist Change innerhalb von Minuten möglich, weil es einfach keine andere Situation mehr gibt. Denkt an euren Arbeitsweg. Wenn die Straße, die zu eurer Sparkasse, zu eurer Bank führt, einfach abgerissen wurde, dann müsst ihr euch einfach einen neuen Weg suchen, der hinführt zu eurem Arbeitsplatz, wenn ihr dahin wollt. Und dann ist ja auch die Frage, wie lange dauert es? Dauert es lang? Nein, weil es gibt nur diese eine Chance, diese eine Möglichkeit, das zu tun. Was lange dauert, ist vielleicht das Trauern oder länger zu sagen, ach Mensch, der alte Welt war auch irgendwie schön. Schade, dass es den nicht mehr gibt. Das ist auch in Ordnung. Auch das ist wunderbar menschlich und das kann man auch schön dann wieder bestärken und darf das auch zulassen. Aber die Denkrichtung darf sein, Change dauert nur immer dann lange, wenn wir die Komfortzonen beibehalten, wenn wir die Menschen nicht aus den Komfortzonen bringen. Wir als Menschen sind einfach lieber in unserer Komfortzone und deshalb dürfen wir uns als Organisationsentwickler überlegen, was denn die Prinzipien, Leitlinien, auf die sich die berufen, die sich aktuell vielleicht noch nicht so verhalten, wie wir das haben wollen, und das dann verändern, sodass es gar keine andere Möglichkeit gibt, sich darauf auszurichten. Ich hoffe, diese drei Mythen inspirieren dich, mal so ein bisschen neu darüber nachzudenken, über diese Mythen. Manche Mythen sind natürlich auch ein Stück weit durch verschiedene andere Umstände letzten Endes begünstigt. Wenn jetzt Change zum Beispiel lange dauert, dann müssen auch Change-Begleitungen lange dauern. Und das freut natürlich bestimmte Industrien, ohne etwas Böses unterstellen zu wollen. Also wir müssen uns einfach trotzdem mal überlegen, können wir nicht vielleicht neu nachdenken. Und von dem her wünsche ich mir von dir, dass du Mitarbeiter nicht befähigst, sondern vor allen Dingen bestärkst und sie erinnerst an die Veränderungen, die sie bereits erfolgreich gemeistert haben, dass du Training und Coaching natürlich gerne anbietest und den Mitarbeitern zur Verfügung stellst, aber bitte nicht nur ausschließlich, ohne an Strukturen, Abläufen, Prozessen, Steuerungssysteme und den Kompetenzen zu arbeiten, und dass du dir immer überlegst, wie könnte ich meine Organisation so irritieren durch eine Veränderung, dass automatisch quasi die Veränderung möglich sein muss, dass sich die Menschen aufmachen müssen, dass sie ein bisschen aus diesen Stühlen sozusagen reißen, um dann auch wirklich im positiven Sinne zu irritieren. Ich hoffe, da war einiges für dich dabei, neu nachzudenken, und freue mich natürlich immer gerne auf Feedback zu deinen Gedanken, zu dieser Folge, und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderbare Woche. Ja, das waren sie, die drei Mythen. Vielleicht gibt's auch noch weitere, die dir einfallen. Mir würden noch mindestens 7 andere einfallen. Mache ich vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge. Jetzt wollte ich es auf die Top 3 erstmal belassen. Und von dem her viel Freude damit, mal zu überlegen, was könnte das für dich und dein Institut heißen. Vielleicht hast du eine Kollegin, einen Kollegen, für die es auch spannend sein könnte. Dann leite diese Folge gerne weiter. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Immer montags gibt's eine neue Folge. Und von dem her, habt eine super Woche und bis in 2 Wochen.